Liebe Brüder und Schwestern, Christkönig feiern wir. Ein Fest, das noch gar nicht alt ist, das aber trotzdem seinen ganzen Platz gefunden hat in den Herzen der Gläubigen. Christkönig, wir feiern, dass wir einen König haben. Noch vor wenigen Jahrzehnten, ja, muss ich sagen, ungefähr vor 100 Jahren, hatten wir in Deutschland ebenfalls eine Monarchie. Auch wenn sie nicht mehr eine absolute Monarchie war, wir hatten doch einen Herrscher, einen Kaiser, in Bayern einen König. Und in der Zeit, als all diese Monarchien nach dem Ersten Weltkrieg zu Ende gegangen sind, oder zu großen Teil zu Ende gegangen sind, einige haben als repräsentative Monarchien überlebt, in dieser Zeit entstand das Christkönigsfest. Als wenn die Kirche uns sagen wollte, schaut, ein König, der bleibt. Eine Ordnung, die bleibt. Eine Sicherheit in all diesen unruhigen Zeiten vor 100 Jahren. Eine Sicherheit, die bleibt. Ihr habt einen König im Himmel. Für uns ist das Bild des Königs, weil wir eben in keiner Monarchie aufgewachsen sind, manchmal ein wenig romantisch. Wir kennen die Könige aus den Märchen und wir kennen auch aus dem Fernsehen so manche Bilder von Königshäusern in Europa, die aber immer sehr märchenhaft erscheinen. Zumindest in diesen märchenhaften Augenblicken überträgt das Fernsehen die Ereignisse. Der König in der biblischen Gedankenwelt ist wie ein Vater oder wie ein Hirte. Ein Titel der damaligen Könige war ja auch Hirte, Hirte Israels. Der Hirte also, der König, der für sein Volk sorgt, der eine väterliche Verantwortung hat. Lange Zeit in der Menschheitsgeschichte war das die klassische Form, sich als Volk zu organisieren. Da war einer, der war König, meistens erblich weitergegeben, manches Mal auch anders, einer, der die Verantwortung wie ein Vater für das Volk hatte. Und diese Verantwortung wurde freilich oftmals auch missbraucht, wie das so ist. Der Mensch verdreht so manches, auch der König verdreht so manches. Das Volk Israel war zu seiner Zeit, zur Zeit des Samuel, des Propheten Samuel, in seiner Umgebung das einzige Volk, das keinen König hatte. Das einzige Volk, das niemanden hatte, auf den es sozusagen vor aller Augen stolz sein konnte, der in großer Pracht daherkam, der mit Macht in den Krieg gezogen ist, der auch mit Macht im eigenen Volk regiert hat. Diesen Stolz wollten sie haben. Sie hatten keinen König, weil Gott ihr König war. Und das wollten sie irgendwie nicht. Sie wollten in dieser Welt etwas Sichtbareres haben. Nicht mehr nur die Richter, die für Recht sprechen, von Gott eingesetzt, sondern einen König. Und so bitten und betteln sie, und dann erhalten sie zunächst Saul, diesen König, den ersten König Israels, der vielleicht auch, mir scheint fast ein wenig psychisch krank, so wie die Bibel ihn beschreibt, von Ehrgeiz und auch von Eifersucht auf David später besessen, der kein guter König ist. Und so wird David gesammelt. Wir haben es gehört, seine endgültige Saulung gerade in der Lesung. David, der dann zum Urbild der Königsherrschaft in Israel wird. David, der große König, der Israel tatsächlich zu einer großen Blüte gebracht hat, der tatsächlich in vielem ein guter König war, einer, der auf Gottes Wegen gehen wollte, aber nicht immer gegangen ist. Wir können uns fragen, wie denn sein militärisches Wesen oder sein militärisches Tun bevor er den Königsthron dann bestiegen hat, wie das einzuschätzen ist, das mögen auch die Historiker tun. Auf jeden Fall später als König hat er sich vergangen an der Frau des Uriah und hat deswegen den Uriah umbringen lassen, damit er selbst sozusagen keine Schwierigkeiten hätte. Der Sohn, der daraus geboren wurde, war Salomo, der König Salomo, der Große und Weise, der an Weisheit David scheinbar noch einmal überstrahlt, an Pracht, an Entfaltung seiner Königsherrschaft. Und dann wird geweissagt, dass dieses Königshaus niemals enden wird. Auch wenn eigentlich klar ist, dass Saul wohl erst einmal der Letzte sein wird in dieser Reihe. Es wird geweissagt, dass es niemals zu Ende sein wird. Und dann kommt, nach einigen Jahrhunderten, Jesus. Und er greift wieder auf, was das Volk Israel damals eigentlich nicht wollte. Einen König, dass Gott ihr König sei. Sie wollten einen sichtbaren. Freilich, der sollte auch auf Gottes Wegen gehen. Aber sie wollten einen sichtbaren König. Und dann kommt der Sohn Gottes und tritt selbst diese Königsherrschaft an. Sie haben es kaum erkannt. König Herodes vielleicht als erster, der es verstanden hat und gefürchtet hat, dass dieser König ihm gefährlich werden könnte. Er will ihn ausmerzen. Er will ihn umbringen lassen. Der Kindermord von Bethlehem ist die Folge. Jesus flieht, findet Asyl als Asylant in Ägypten, überlebt. Und dann im Laufe seines Lebens geht er einen ganz anderen Weg, als man von einem König erwartet. Er wird nicht der, dem alle Macht zukommt. Ein wenig scheint es so, weil die Massen ihm zuströmen, immer mehr und immer mehr. Und dann wendet sich das Blatt und die Leute verlassen ihn mehr und mehr. Im Johannesevangelium ist es gekennzeichnet durch die Rede Jesu von dem Brot, das er selbst ist. Und das war den Menschen zu viel, dieser Anspruch vom Himmel her, von Gott her. Sie wollten einen, der politisch ihnen Frieden verschafft. Einen, der in dieser Welt, freilich im Namen Gottes, aber doch in dieser Welt endlich für Ordnung sorgt. Jesus ist einen ganz anderen Weg gegangen. Er ist den Weg gegangen, nicht mit Gewalt Macht und Königsherrschaft auszuüben, sondern in der Gewaltlosigkeit unsere Herzen zu erobern. Er wollte nicht die Mauern von Jerusalem verteidigen. Er wollte unser Herz verteidigen, dass dort in unseren Herzen nichts geschieht, was uns von Gott trennt, ja was uns damit den geistlichen, den ewigen Tod bringen würde. Das wollte dieser König. Und so geht er einen Weg, den bis dahin niemand versteht. Wir können vermuten, die Mutter Gottes noch am besten, auch wenn sie wohl vieles nicht verstanden hat von ihrem Sohn. Und dann wird er zum König immer wieder ausgerufen, aber er verweigert diese Königsherrschaft, denn er möchte kein politischer Herrscher sein. Erst in den letzten Tagen vor seinem Tod, als eigentlich klar ist, er wird den Tod finden, da erkennt er an, dass er zum König ausgerufen wird. Hosanna, dem Sohne Davids, jubeln sie. Und sie rufen ihm zu, sie huldigen ihm, und er zieht demütig auf einem Esel in seine Stadt Jerusalem ein. Wenige Tage darauf ist eine Masse da, die ganz anderes ruft, vielleicht teilweise sogar dieselben Menschen, ans Kreuz mit ihm. Und was sie da gerufen haben, war eigentlich das, was ihn zur wirklichen Königsherrschaft geführt hat. Dort am Kreuz, manche sagen, er hat seinen Thron bestiegen, dort am Kreuz hat er uns erworben. Da hat er getragen, ausgehalten, was uns von dieser Königsherrschaft ausschließen würde, unsere Lieblosigkeit. Unser sich von Gott abwenden, unser sich vom Nächsten abwenden. All das hat er getragen am Kreuz und so hat er uns dort gewonnen und zieht seitdem vom Kreuz her uns an sich, dass wir es annehmen, dass er uns gewonnen hat, dass er uns alles verziehen hat, weil er es getragen hat am Kreuz. Und so ist er König geworden am Kreuz, weil er unsere Herzen dort gewonnen hat, die Herzen aller Menschen, die seine Freunde sind. Freilich, die Freunde sind fast alle davongelaufen, aber sie wollten doch seine Freunde sein. Wie auch wir seine Freunde sein wollen und manches Mal davonlaufen. Er wollte aber auch die Herzen derer gewinnen, die schweres Unrecht tun. Im Evangelium haben wir von den beiden Verbrechern gehört und der eine, der sich ihm zuwendet und sagt, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst. Und er ist der Erste, den Jesus, ich möchte fast sagen, heilig spricht, indem er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. All seine Verbrechen haben ihn nicht gehindert, im Reich Gottes, im Paradies zu sein. Was ihn dorthin geführt hat, war die Barmherzigkeit Jesu, die er am Kreuz für uns erworben hat, für uns gewirkt hat. Und dieser eine hat das erbeten, denk an mich, so hat er es ausgedrückt. Und Jesus dachte an ihn. Er dachte nicht nur an ihn, sondern an jeden Menschen, an jeden, über alle Zeiten hinweg, auch an uns, die wir hier sitzen, auch an die Menschen, von denen wir hören, auch an die, von denen wir hören, dass sie Schlimmstes und größte Verbrechen tun. Wir hören von Kriegen, von Morden, auch an diese Mörder, wie an den, an die beiden, die links und rechts neben ihm hingen. Denkt Jesus, dachte Jesus damals, hat schon getragen, was sie an Unrecht getan haben, hat es durchlitten, ausgekostet. Und so ist er unser König geworden. Und heute am Ende des Kirchenjahres stehen wir also mit diesem Fest wieder neu davor, dass wir ihn anerkennen als unseren König. Als wenn er uns eben fragen wollte, willst du das, dass ich dein König bin? Ich, der über das Kreuz und die Auferstehung den Sieg errungen hat. Ich, der durch das Leid und durch die Freude gegangen ist. Ich, der dir ganz nah geworden ist in allem. Ich, der alles von dir weiß und zutiefst versteht und kennt. Möchtest du, dass ich dein König bin? Und wenn wir dann antworten, und wir haben eigentlich in unserer Taufe schon geantwortet und antworten immer neu, vor allem in der Osternacht, wo uns die Tauffragen gestellt werden. Wenn wir dann antworten, dann heißt das zweierlei. Zum einen, dass wir wirklich bei ihm in Sicherheit sind. In einer Sicherheit, die diese Welt nicht bieten kann. In einer Sicherheit, die sogar über die Gefährdungen dieses Lebens und dieser Welt weit hinausgeht. Dass wir im Frieden sind, geborgen sind bei ihm. Selbst wenn wir diesen Frieden manches Mal eher im Glauben erfassen, als im Erleben und im Spüren. Er ist doch da. Das ist das eine, was er uns dann schenkt, wenn wir Ja sagen und weil wir Ja gesagt haben. Und das andere, was er uns schenkt, ist, dass er uns befähigt, mit ihm in dieser Welt das Gute zu wirken. Dass er uns seinen Geist einhaucht, seinen Atem, Ruach, damit wir mit ihm atmen und leben und das Gute wirken in dieser Welt. Gott will nicht nur, dass er selbst der Gute ist und Gutes tut, er will, dass wir als sein Leib, als die Kirche, als von ihm geschaffene Menschen mit ihm das Gute wirken. Und so ist das Zweite, das geschieht, wenn wir uns für ihn entscheiden und entschieden haben, dass er uns immer wieder auffordert und einlädt, tu mit mir dies oder jenes. Tu mit mir dies oder jenes Kleines oder Großes. Oft das Alltägliche, was wir scheinbar sowieso tun. Tu es mit mir in Liebe für die du es tust. Und wenn du es gerade scheinbar für keinen tust, dann tu es für mich. Handle, wirke mit mir, bau mit mir mein Reich auf. Und dann wird es uns ergehen, wie es ihm ergangen ist. Und unser Leben wird sein Leben widerspiegeln. Den Frieden, den er gehabt hat. Die Freude, die er gefeiert hat an Ostern, bei der Hochzeit zu Kana. Aber auch manches Leid. Wir werden ihm ähnlich sein, durch manches Leid hindurch, wie die Märtyrer, wie die großen Heiligen der Nächstenliebe, die vom Mitleid ganz berührt und getroffen waren und mitleiden konnten mit denen, die in Not sind. Unser Leben wird das Leben Jesu für die Menschen widerspiegeln. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir diesen König wollen, der uns liebt und der uns auffordert, mit ihm gemeinsam Liebende zu werden, dann können wir ihm heute antworten. Halten wir einen Augenblick Stille und jeder kann antworten, wie es gerade die ehrliche und einfache Antwort in unserem Herzen ist. Wollt ihr, dass ich euer König bin?